die Post.
Richtig, online.
Online, goodie. Also, wir machen weiter mit Amos, dort, wo wir jetzt am Mittwoch aufgehört haben. Und zwar sind wir jetzt gerade stehen geblieben bei Amos 5. Beziehungsweise dort werden wir jetzt weitermachen. Ja. Vielleicht als kurzes Vorwort für die, die die letzten Mal jetzt nicht da waren und die ersten vier Kapitel verpasst haben. Amos ist einer der kleinen... So, also, Amos ist einer der kleinen Propheten, so wird das Buch zumindest bezeichnet. Und er war Prophet zur Zeit, wo das israelische Volk in zwei Reiche geteilt war, das Nordreich, das Reich Israel und das Südreich, das war das Reich Juda. Und es war eine Zeit, wo es den Leuten dort richtig gut ging. Also es war so eine Blütezeit, hat man alles schon gelesen. Und Amos bringt hier Gerichtsankündigungen, Androhungen über das Volk Israel, das gesamte Volk Israel und seine Nachbarvölker, weil sie sich von Gott abgewandt haben und weil sie ihre eigenen Wege gegangen sind. Ja, und da haben wir jetzt gelesen, wie sozusagen Gericht kommen soll über die Nachbarvölker, über welche Völker und aus welchen Gründen und genauso auch, warum das Volk Israel sich gegen Gott versündigt hat und deswegen Gericht kommt und droht. Und Amos hat ja keine leichte Aufgabe, das zu verkünden, hat ja keine leichte Geschichte zu erzählen. Und wir werden jetzt weitermachen und mal sehen, was... ich sage dazu jetzt gar nicht so sehr, muss ich sowieso lesen. Vielleicht noch vorweg, das wird heute ein bisschen anstrengend für euch. Ich werde euch heute einiges zumuten, weil wir ein bisschen hin und her blättern, weil ich es ganz wichtig finde, dass wir heute mal so ein paar Parallelstellen auch lesen, zum Verständnis und zur Erklärung für so einige Dinge. Wir lesen einfach mal los, Kapitel 5, Vers 1. Hört dieses Wort, dieses Klagelied, das ich über euch anstimme, ihr vom Haus Israel. Sie ist gefallen und kann nicht wieder aufstehen, die Jungfrau Israel. Hingestreckt liegt sie auf ihrem eigenen Land. Niemand richtet sie auf. Denn so spricht Gott der Herr, die Stadt, die 1000 Mann stellt, wird nur 100 übrig behalten. Und die, welche 100 stellt, wird nur 10 übrig behalten für das Haus Israel. Wir sehen hier, der Amos, der stimmt ein Klagelied an über das Volk Israel. Dem ist nicht zu feiern zumute, er könnte sich ja auch sagen, gut, was geht's mich an? Ich denke, er ist hier von Gott berufen, er verkündigt hier sein Wort, er ist Prophet. Ich glaube nicht, dass ihm dieses Gericht droht oder so sehr persönlich zu schaffen macht. Aber er stimmt hier ein Klagelied an für das Volk Israel, weil er Mitleid hat mit den Leuten und weil er, ich denke, da einfach mitfühlen kann und weiß über das Gericht, das droht und das ernst nimmt und ihm deswegen überhaupt nicht zu lachen, sondern eher zum Trauern zumute ist. Und, oh Mann, ich wünsche uns dieses Herz von Amos, dieses zerbrochene Herz für unsere Mitmenschen. Aus der Gewissheit heraus, dass wir eine Errettung haben, dass wir erlöst sind und sehen, dass so viele da draußen einfach Gott von ganzem Herzen brauchen und Gott denen fehlt, egal wie gut es denen anscheinend geht oder wie schlecht es denen geht, dass Gott denen echt fehlt. Und wir brauchen dieses Herz, was mitfühlend ist und was barmherzig ist und was genau wie Amos hier im, ja, traurig ist über die Welt und für sie eintritt vor Gott. Und gerade, ich denke, das ist so wichtig, dass man sich auch immer wieder vor Augen führt, welche Macht auch in dem Falle das Gebet hat. Leute, die Gott nie kennen, die werden natürlich nicht zu ihm rufen, aber wir können für die Leute stellvertretend für Gott kommen und in Fürbitte treten. Und da ist ganz viel Macht dahinter. Ich habe das schon oft erlebt, wie Dinge sich total verändert haben, weil Leute für jemanden gebetet haben und Gott in sein Leben gekommen ist. Deswegen will ich euch ermutigen, hey, wenn ihr für jemanden betet, wenn ihr in Fürbitte tretet für jemanden, dann wird er gesegnet. Und deswegen, auch wenn es noch so vergeblich scheint oder ja, wenn da auch jemand sein mag, wo man denkt, ja gut, der wird Gott nie akzeptieren, trau Gott das zu. Und ja, und liegt da Gott in den Ohren. Gott sagt, wir sollen ihn anflehen, wenn uns was wichtig ist. Wir sollen immer wieder vor ihn kommen. Und deswegen mach so wie Amos. Und wir sehen hier, Israel ist gefallen. Wir haben das, wie gesagt, vorher gelesen, was da im Detail passiert ist. Und wenn selbst Israel sein Volk, das ist sein auserwähltes Volk, hat er vorher, steht das hier auch, hat Gott nochmal so ganz deutlich gemacht, ne, das ist das von mir erwählte Geschlecht, wenn selbst Israel, die Gott wahrscheinlich so krass erlebt haben, wie niemand zuvor, fallen kann, so dass sie hilflos sind und dass sie hilflos Gottes Gericht ausgeliefert sind. Wie viel mehr gilt das dann für uns? Gilt es dann für uns alle, selbst für uns, die errettet sind, dass wir natürlich unsere Errettung nicht verlieren, aber uns immer wieder bewusst machen sollen, ja, dass das Glauben zum einen natürlich ein Prozess ist und es nie da reicht, einfach nur bei einer Bekehrung stehen zu bleiben, aber zum anderen auch, dass wir nie selbstgerecht werden sollen und sagen sollen, ja gut, wir wissen ja, wie es geht. Ja, wir haben ja Gott in unser Leben aufgenommen. Wir können jetzt richten, wir können urteilen oder wir müssen uns jetzt nie weiter anstrengen, uns nie mehr bemühen, wir müssen nie nach seinen Geboten leben, wir haben ja alles. Ja, also das gilt auch für uns, dass auch wir fallen können und dass auch wir uns von Gott abkehren können. Und das, ich habe mir dann so die Frage gestellt, wo ich das gelesen habe, hey, worum geht es nochmal im Leben? Es geht auch darum, Gott zu lieben und ihn zu ehren. Und jeden Tag voller Dankbarkeit aus seinen Händen zu nehmen. Und ich musste mich dann fragen, Mensch, tue ich das wirklich jeden Tag so ganz bewusst, das so zu leben? Und als drittes sehen wir hier nochmal ganz klar diese Ankündigung von dem Krieg, der da kommen wird. Also er ist ja ziemlich deutlich. Es wird einen Krieg geben und die Männer werden ausziehen und es wird nur ein Bruchteil, wenn man es jetzt genau nimmt, sind das hier ein Zehntel. Also es wird zumindest nur ein kleiner Teil davon wieder zurückkehren. Und ich musste dann beim Überlegen, hat es mich echt nochmal so getroffen und ich habe gesagt, ich muss nochmal zurückgehen in Mose. Und deswegen möchte ich jetzt gerne nochmal in 5. Mose mit euch gehen. In 5. Mose 8, um genau zu sein. Und zwar in 5. Mose 8, Vers 10. Solche Überschriften finde ich, wie man jetzt hier oben drüber findet, über dem Absatz sind manchmal ganz hilfreich, um zu wissen, worum es jetzt so grob zusammengefasst geht in so einem Textteil. Und hier steht hier Ermahnung zur Dankbarkeit, Warnung vor Hochmut und Abkehr von Gott, steht hier in der Bibel zumindest. Und wenn wir da jetzt lesen, ab Vers 10, und wenn du gegessen hast und satt geworden bist, dann sollst du den Herrn, deinen Gott, loben für das gute Land, das er dir gegeben hat. Hüte dich, dass du den Herrn, deinen Gott, nicht vergisst, sodass du seine Gebote, seine Satzungen und Rechtsbestimmungen, die ich dir heute gebiete, nicht hältst, damit nicht, wenn du isst und satt wirst und schöne Häuser baust und darin wohnst und deine Rinder und Schafe sich mehren und dein Silber und Gold sich mehren und alles, was du hast, sich mehrt, damit nicht dann dein Herz sich überhebt und du den Herrn, deinen Gott, vergisst, der dich aus dem Land Ägypten herausgeführt hat, aus dem Land der Knechtschaft, ihn, der dich durch diese große und schreckliche Wüste geleitet hat, wo feurige Schlangen waren und Skorpione und dürres Land ohne Wasser, der dir Wasser aus dem harten Felsen entspringen ließ, der dich in der Wüste mit Manna speiste, von dem deine Väter nichts wussten, um dich zu demütigen und zu prüfen, damit er dir am Ende Gutes tue. Und damit du nicht in deinem Herzen sagst, meine eigene Kraft und die Stärke meiner Hand hat mir diesen Reichtum verschafft. So gedenke doch an den Herrn, deinen Gott, denn er ist es, der dir Kraft gibt, solchen Reichtum zu erwerben, damit er seinen Bund aufrechterhält, den er deinen Vätern geschworen hat, wie es heute geschieht. Wenn du aber den Herrn, deinen Gott, wirklich vergisst und anderen Göttern nachfolgst und ihnen dienst und sie anbetest, so bezeuge ich heute gegen euch, dass ihr gewiss umkommen werdet, wie die Heiden, die der Herr vor euren Angesicht ausrottet, so werdet auch ihr umkommen, weil ihr die Stimme des Herrn eures Gottes nicht gehorsam seid. Höre Israel, du wirst jetzt über den Jordan gehen, damit du hineinkommst, um Völker zu überwältigen, die größer und stärker sind als du. Städte, groß und himmelhoch befestigt, ein großes und hochgewachsenes Volk, die Söhne der Enakiter, die letzten Riesen, die du kennst, von denen du auch Sagen gehört hast, wer kann vor den Söhnen Enaks bestehen? So sollst du heute wissen, dass der Herr, dein Gott, selbst vor dir hergeht, ein verzehrendes Feuer. Er wird sie vertilgen und sie vor dir unterwerfen und du wirst sie aus ihrem Besitz vertreiben und schnell ausrotten, so wie der Herr es dir verheißen hat. Wenn sie nun der Herr, dein Gott, vor dir her ausgestoßen hat, so sprich nicht in deinem Herzen, um meiner Gerechtigkeit willen hat der Herr mich hereingebracht, dass ich dieses Land in Besitz nehme, da doch der Herr diese Heidenvölker wegen ihrer Gottlosigkeit vor dir her aus ihrem Besitz vertreibt. Denn nicht um deiner Gerechtigkeit und um deines aufrichtigen Herzens willen kommst du hinein, um ihr Land in Besitz zu nehmen, sondern wegen ihrer Gottlosigkeit vertreibt der Herr, dein Gott, diese Heidenvölker aus ihrem Besitz. Und damit er das Wort aufrechterhalte, das der Herr deinen Vätern Abraham, Isaak, Jakob geschworen hat. So sollst du nun erkennen, dass der Herr dein Gott dir dieses gute Land nicht um deiner Gerechtigkeit willen gibt, damit du es in Besitz nimmst, denn du bist ein halsstarriges Volk. Ich finde das echt so spannend. Wenn wir uns Amos anschauen, das ermutigt total, Mose zu lesen, speziell 5. Mose. Weil es ist so klar, wir hatten das auch vorher schon mal zu dem, was wir in den ersten Kapiteln gehört hatten, dass Gott es so ganz klar ausgelegt hat und so klar gesagt hat, was gut für sie ist, was sie tun sollen, was sie nicht tun sollen. Und auch welche Konsequenzen folgen. Und es ist doch so, ich finde es so toll, wenn man das so liest im Abvers 10, die ganzen Sachen, die haben in der Zeit auf Israel zugetroffen. Wie gesagt, denen ging es gut, die hatten wirtschaftliche Blüte, die Leute haben im Überfluss gelebt. Und das ist was wir heute erleben, wenn wir unser Land angucken. Uns geht es richtig gut, mehr als gut. Und was hier fehlt, ist die Dankbarkeit und die Abkehr von Gott, weil sie denken, ja, das ist aus unserer Hand entstanden. Das ist was wir uns selbst erschaffen haben. Wir haben das in unserer Hand. Und ich sehe das heute in unserem Land, wenn wir uns umschauen. Da ist keine Dankbarkeit gegenüber Gott, sondern da ist Stolz über das, was man geschafft hat. Ja, und das ist verurteilt. Wir sehen das hier ganz deutlich. Lesen wir mal weiter mit Vers 4. Denn so spricht der Herr zum Haus Israel, sucht mich, so werdet ihr leben. Sucht mich, so werdet ihr leben. Eigentlich könnten wir jetzt die Bibel zumachen, weil damit ist, finde ich, alles gesagt. Und das ist auch das Wichtigste für uns heute. Also das ist mir so deutlich nochmal geworden. Sucht mich, so werdet ihr leben. Suchen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wahrscheinlich schon. Mich prägt das da doch sehr oft in meinem Alltag. Man sucht die Liebe seines Lebens. Man sucht nach einer Parklücke. Man sucht den günstigsten Stromanbieter. Man sucht den Weg aus der Alkoholsucht. Man sucht seinen Schlüssel, seine Brille. Wir suchen ganz schön viel und ganz schön oft. Und ja, warum suchen wir eigentlich so viel? Ich habe da eine ganz gewagte Theorie. Ich lehne mich da bestimmt nicht zu weit aus dem Fenster, wenn ich sage, dass wir einfach unvollkommen sind und wir nie alles wissen, wir nicht Erkenntnis von allem haben, wir vergesslich sind. Ja, wir nie Lösungen für alle unsere Probleme wissen, deswegen suchen wir. Warum gehen wir nicht zu dem, der vollkommen ist und erwarten von dem, dass der uns hilft und dass er ja, Antworten gibt und dass er Lösungen gibt, wo wir nicht weiterkommen mit unserem Suchen. Und deswegen, das ist jetzt so eine total zentrale Aussage, die immer und immer und immer wieder in der Bibel kommt. Ich habe dann mal hier nachgeguckt, hier hinten, was es so für Stellen zum Thema Suche gibt. Etwas suchen. Die ganze Bibel ist voll, wo es darum geht, wie wir suchen sollen, was wir finden werden und was auch der Lohn davon ist. Und wenn wir uns einfach mal ein paar Sachen kurz anschauen, die ich dazu rausgesucht habe, die ich jetzt besonders wichtig empfunden habe. Gehen wir mal ganz schnell, müsst ihr auch nicht aufschlagen, ist nur ein Vers, in Jesaja 55, Vers 6. Da steht dann hier geschrieben, sucht den Herrn, solange er zu finden ist und ruft ihn an, während er nahe ist. Solange er zu finden ist. Kennt ihr das, dass Leute sagen, naja, Gott, das ist alles schön und gut, vielleicht gibt es den sogar. Aber damit beschäftige ich mich, wenn ich alt bin. Ich will erst mal leben. Oh Mann, was für Narren, die so leben. Weil zum einen wissen die doch gar nicht, was Leben ist. Und zum anderen, wer hat denn in der Hand zu sagen, wann sein Leben vorbei ist und wann nicht? Ich habe das schon oft gehört von vielen Leuten, die das auch wirklich so leben, die sagen, ich will leben. Und wenn ich dann alt bin, ja. Aber ich kenne keinen, der sich raussuchen kann, wann das Leben vorbei ist. Und deswegen will ich euch ermutigen, wer von euch seine Entscheidung noch nie getroffen hat. Du hast es nie in der Hand, wann dein Leben rum ist. Du hast in der Hand, eine Entscheidung zu treffen. Und da gibt es nur eine Entscheidung, entweder dafür oder dagegen. Dazwischen gibt es nichts. Und ich will dich ermutigen, da einen Schritt zu tun und eine klare Entscheidung zu treffen, weil du weißt nie, wann die Zeit rum ist, wo man sich nicht mehr entscheiden kann. Und deswegen, Gottes Gnade währt ewig, aber die Zeit, wo wir uns wirklich zu ihm bekehren können, die liegt in seinen Händen. Wenn wir jetzt nochmal eine andere Stelle aufschlagen, oder ich zumindest, 5. Mose 4, steht da noch was Spannendes, 5. Mose 4, Vers 29, geht es auch ums Suchen. Und da steht, wenn du aber von dort den Herrn, deinen Gott, suchen wirst, so wirst du ihn finden. Ja, wenn du ihn von ganzem Herzen und von ganzer Seele suchen wirst. Was für eine Zusage. Ich finde das total stark und ich habe das so oft erlebt und ich denke, die meisten von euch auch. Wenn man wirklich Gott sucht, sei das jetzt, wenn man ihn noch nicht gefunden hatte, oder sei das jetzt auch, wenn man schon lange mit ihm geht und irgendwo eine Antwort will. Hey, wenn du Gott wirklich suchst und aus ganzem Herzen und ihm in den Ohren liegst, dann ist das so eine feste Zusage und darauf können wir uns felsenfest verlassen, dass Gott sich finden lassen wird, definitiv. Und dass es Antworten geben wird. Vielleicht nicht immer die, die wir uns erhoffen, vielleicht nicht immer zu der Zeit, die wir uns wünschen, aber, und das sagt er so oft und hier ist es so deutlich, das gilt für uns. Wenn wir ihn suchen, dann werden wir ihn finden. Wir werden da nicht enttäuscht. Noch ein Vers zum Suchen. Sprüche. In Sprüche 28, Vers 5 steht hier: Böse Menschen verstehen das Recht nicht, die aber den Herrn suchen, verstehen alles. Sicherlich werden wir nicht alles verstehen, das wäre auch langweilig, aber ich denke, das sagt, dass es uns gut gehen wird, dass wir das haben werden, was wir brauchen. Und nee, Quatsch, ich bin frutscht. Das sagt, dass wir bei ihm zur Erkenntnis kommen. Das heißt, wenn wir Fragen haben, wenn wir keine Antworten wissen, er ist die Quelle der Erkenntnis. Und er, der alles erschaffen hat, der einen Plan hatte für alles das, was wir hier sehen, der hat Erkenntnis und dort werden wir Antworten finden. Deswegen, ja, toller Vers. Psalm 34, die letzte jetzt dafür, Psalm 34, Vers 11. Da steht: Junge Löwen leiden Not und Hunger, aber die den Herrn suchen, müssen nichts Gutes entbehren. Auch hier denke ich, dass es nicht heißt, dass wir unbedingt immer alles das haben werden, was wir uns wünschen, aber hier ist eine Zusage, es wird uns gut gehen. Das ist der Vers, den ich vorhin meinte. Es wird uns gut gehen und wir müssen nichts von dem entbehren, was wir brauchen, wenn wir auf den Herrn vertrauen. Also es gibt, wie wir sehen, eine ganze Menge Aussagen zum Suchen und ganze Menge Zusprüche und Zusagen, wenn wir Gott suchen. Von daher, wenn du da mehr wissen willst, geh suchen. Hier steht noch eine ganze Menge Gutes dazu drin. Es lohnt sich, nach Gott zu suchen. Und es ist so ein total zentraler Satz jetzt hier in Amos, der immer und immer wieder kommt, vor allen Dingen in diesem Kapitel. Hier haben wir allein im Kapitel 5 geht es dreimal um dieses Suchen von dem Herrn. Ich denke, wir sollten das zu unserem Lebenssinn und Lebensinhalt machen. Das Sinn des Lebens, eine Beziehung zu Gott führen. Und darum geht es, ihn zu suchen, mehr zu erkennen, mehr zu wissen, wie er ist und was er ist für uns, was er für uns hat und was er von uns will. Und ja, wir lesen mal weiter. Vers 5. Und sucht nicht Bethel auf und geht nicht nach Gilgal und zieht nicht hinüber nach Beersheba, denn Gilgal wird in die Gefangenschaft wandern und Bethel zum Unheilshaus werden. Sucht den Herrn, so werdet ihr leben, sonst wird er das Haus Josef wie ein Feuer überfallen und es verzehren und niemand wird Bethel löschen. Das sind nochmal so aufgeführt, diese drei Städten dieses Götzendienstes, dort wo das meiste Unheil, würde ich sagen, jetzt getrieben wurde. Die beiden Städte Gilgal und Bethel, das wurde vorher schon erklärt, ne, was das war, wo sie einfach diese Götzen verehrt haben. Und auch Beersheba war so ein Ort. Und das Haus Josef, wie es hier beschrieben ist, das kommt dann später nochmal, das geht natürlich nicht nur um das Haus Josef im Sinne von seinen Nachkommen, was ja dann die beiden Stämme Ephraim und Manasse sind. Das ist einfach nur stellvertretend für dieses Nordreich, weil das waren zwei sehr große Stämme, die im Nordreich lebten. Und ja, das steht hier stellvertretend trotzdem für das ganze Volk. Vers 7. Ihr verwandelt das Recht in Wermut und stoßt die Gerechtigkeit zu Boden. Er aber ist es, der das Siebengestirn und den Orion geschaffen hat und der den Todesschatten in den Morgen verwandelt, den Tag aber in finstere Nacht. Er ruft den Meereswassern und gießt sie auf den Erdenboden. Herr ist sein Name. Er lässt blitzschnell die Zerstörung über den Starken kommen, ja, Zerstörung bricht über die Festung herein. Sie hassen den, der am Tor recht spricht, und verabscheuen den, der aufrichtig redet. Darum, weil ihr den Geringen niedertretet und Getreideabgaben von ihm erhebt, sollt ihr die Häuser, die ihr aus Quadersteinen gebaut habt, nicht bewohnen und den Wein der lieblichen Weinberge, die ihr bepflanzt habt, nicht trinken. Das Volk verdreht mehr und mehr von Gottes Ordnung. Gott hat, auch hier wieder der Verweis auf Mose 5. Mose, so klare Vorstellungen davon, wie seine Ordnung sind und wie es uns am besten geht. Und er hat das ganz klar auch den Juden gegeben und hat es auch uns gegeben in seinem Wort. Und das hat einen Sinn. Und wenn wir uns daran halten, dann wird es uns gut gehen. Und das Volk verdreht hier eins nach dem anderen. Ja, die beten nicht den Schöpfer an, die beten die Schöpfung an. Die verehren die Himmelsgestirne beispielsweise. Haben sich ihre eigenen Götzen gemacht aus dem, was gegeben ist. Natur, irgendwelche Steine oder irgendwas. Ja, sie halten sich nicht an die Rechtsvorschriften. Wenn wir da kurz nochmal, auch hier nochmal einen Sprung in 5. Mose. Im 5. Mose, Vers 16, da steht drin, wie das mit dem Tor gemeint ist. 5. Mose 16, Vers 18 steht hier: Du sollst dir Richter und Vorsteher einsetzen in den Toren aller deiner Städte, die der Herr, dein Gott, dir gibt in allen deinen Stämmen, damit sie das Volk richten mit gerechtem Gericht. Du sollst das Recht nicht beugen, du sollst auch die Person nicht ansehen und kein Bestechungsgeschenk nehmen, denn das Bestechungsgeschenk verblendet die Augen der Weisen und verdreht die Worte der Gerechten. Der Gerechtigkeit, ja, der Gerechtigkeit jage nach, damit du lebst und das Land besitzen wirst, das der Herr, dein Gott, dir geben will. Also dieses Recht wurde hier mit Füßen getreten. Die haben sich bestechen lassen und es gab keine Rechtsprechung mehr, so wie sie von Gott gewollt war, sondern vollkommen verdreht. Also Recht wurde nach Gutdünken und nach Meistbietenden gesprochen. Und man sieht es hier nochmal, das haben wir auch vorher schon gesehen, diese Ausbeute von den Leuten, die sowieso nichts haben, also eine Habgier nach immer und immer mehr. Auch das ist eins von diesen Dingen, die so verdreht wurden vom Volk im Laufe der Zeit. Und ich habe das schon so oft gedacht, wenn ich gerade auch das gelesen habe. Mensch, Gott hat so einen perfekten Plan gehabt für alles. Und wenn wir uns an den Plan halten würden, dann könnte es uns allen so gut gehen. Es wird so viel weniger Probleme geben in der Welt. Allein schon sein ist nur ein Teil davon, aber allein schon der ganze Gedanke davon, wie Familie funktionieren sollte. Dass ein Mann und eine Frau zusammenfinden, eine Familie gründen, Kinder daraus hervorgehen und es da bestimmte Ordnungen gibt, ne, von der Ehe. Kein Sex vor der Ehe und lauter solche Sachen, die für die Welt, die ja heutzutage total altertümlich und abgedroschen erscheinen und ja klar, aber Gott hat sich dabei was gedacht. Das macht er nicht, um uns zu ärgern, sondern er hat dabei einen guten Gedanken gehabt und hat es gut mit uns gemeint. Und wie viele Probleme gibt es allein schon aus diesem Punkt, ja, Familie, wo irgendwie diese Ordnung auseinandergekommen ist, wo Familien irgendwie ohne Eltern aufwachsen oder mit einem Elternteil und dann ständig wechselnden neuen dazugehörigen Elternteilen, wo man überhaupt keine Beziehungen mehr hat und auch das, was sich alles so daraus ergibt, diese ganzen Bindungsprobleme, was auch immer. Bei uns in der sozialen Arbeit geht es nur um sowas. Ich denke, es könnte so viel weniger Schmerz und noch Leid geben, wenn man sich ein ganzes Stück an diese Ordnung halten würde, nicht ein ganzes Stück, komplett an diese Ordnung von Gott halten könnte, weil die macht Sinn und die geht auf. Und ich glaube, es gibt genug Familien, die wirklich auch mit Jesus gehen und so leben, die können das bezeugen, dass zwar nicht immer alles reibungslos ist und es auch Probleme geben wird, aber dass man dann beispielsweise nicht hinwirft, sondern dass man dann festhält und arbeitet an so einer Ehe beispielsweise. Also Gottes Ordnungen machen Sinn und deswegen ist es wert, ist es wichtig, dass man sich daran hält, nicht weil es eine Pflicht sind, sondern weil sie uns helfen sollen. Nehmen wir mal weiterlesen, Vers 12. Da steht, denn ich weiß, dass eure Übertretungen viele und dass eure Sünden zahlreich sind, dass ihr den Gerechten bedrängt, Bestechung annehmt und die Armen im Tor unterdrückt. Das ist nochmal, was ich gerade gesagt hatte. Also hier ist es nochmal auf den Punkt gebracht. Bestechlichkeit ist ein großes Problem. Darum muss der Kluge zu dieser Zeit schweigen, denn es ist eine böse Zeit. Habt ihr das schon mal erlebt, dass man sich fragt, okay, irgendwie, wenn man sich so die Welt anguckt, es gibt so viele Leute, die ohne Gott gehen oder wirklich so allen möglichen Mist machen, auch jetzt aus ganz normalen Menschenverstand einfach nur heraus, auch ohne jetzt, wenn man jetzt auf Gottes Ordnung blickt. Und trotzdem geht es ihnen anscheinend total gut. So viele Leute, die ohne Gott leben und denen geht es so gut, teilweise denkt man, Mensch, denen geht es viel besser als mir, wie kommt denn das? Ja, es steht doch hier, wenn wir mit Gott gehen, dann soll es uns gut gehen immer und alles. Ah, und mir ist es heute wieder so total deutlich nochmal geworden, ist doch total logisch. Die Bibel sagt ganz klar, wenn wir mit Gott gehen und wenn wir uns für ihn entscheiden, dann sind wir eine neue Schöpfung. Dann haben wir keinen neuen Leib, das kommt später, aber wir haben einen neuen Geist. Wir gehören jetzt zu ihm, wir sind zwar noch in dieser Welt, aber wir sind nicht mehr von dieser Welt, wir sind kein Teil mehr dieser Welt, die unter den Gesetzen der Welt liegt, sondern wir haben ein neues Gebot, wir haben Gott gewählt und der ist unser Lebensinhalt und nicht mehr das, worum es hier in dieser Welt geht. Und ja, ist doch ganz klar, die Leute, die das für sich so nicht entschieden haben, die sind in der Welt und die leben unter der Welt. Und hier in der Welt, klar, geht es den Leuten oftmals gut. Und ich denke zwar trotzdem, dass oftmals Leute auch vorgeben, dass es denen besser geht, als wie es dann tatsächlich ist. Das spielt auch nochmal eine Rolle. Aber unser Lohn ist nie hier in dieser Welt. Wir werden unseren Lohn nie hier in dieser Welt empfangen. Also wir sollen ausharren und geduldig sein und auch Schmerz erdulden, sondern wir sind gemacht für das Reich, was danach kommt. Und deswegen, ich finde das total verständlich und da brauchen wir nicht neidisch sein, weil wir darüber wissen dürfen, was uns erwartet. Und das sollte uns mit Freude auf das warten lassen, was da kommt. Ja, Vers 14. Sucht das Gute und nicht das Böse, damit ihr lebt. Dann wird der Herr so mit euch sein, wie ihr es immer sagt. Hasst das Böse und liebt das Gute und gebt dem Recht seinen Platz im Tor. Vielleicht wird der Herr, der Gott, der Herrscherin, dem Überrest Josefs gnädig sein. Ich sehe nochmal so eine letzte Chance. Wir haben das letztens schon gesagt, ne? Auch im Gericht ist noch Gnade. Also Amos spricht das hier vor dem Volk aus, das können alle hören. Es ist für alle offenbar, was passieren wird. Und trotzdem gibt Gott noch die Chance. Hey, ihr habt noch die Möglichkeit, umzukehren. Ihr habt noch die Möglichkeit, die Rechtsordnung wieder einzusetzen, so wie sie bestimmt sind. Und dann will ich mein Gericht von euch abwenden. Und das ist jetzt meine persönliche Theorie, das sagt jetzt nicht unbedingt die Bibel, aber das denke ich in dem Fall. Wir sehen ja, dass ein Rest vom Volk Israel übrig bleibt. Ne? Die Assyrer kommen dann, das Volk wird verschleppt, ganz, ganz viele kommen um in den Kriegen und es bleibt ein Rest übrig. Und Gott sagt hier, die umkehren, diesem Überrest Josefs wird gnädig sein. Wird Gott gnädig sein, ja. Die hier zurückbleiben, vielleicht sind das gerade die diese Chance genutzt haben, umzukehren. Ist jetzt einfach mal so meine kühne Vermutung. Lesen wir mal Vers 16. Darum so spricht der Herr, der Gott der Herrscher, auf allen Plätzen Wehklage und auf allen Straßen wird man Wehe, Wehe rufen. Man wird den Bauern zur Trauer rufen und die, welche Klagelieder singen können, zur Wehklage. Und in allen Weinbergen wird Wehklage erschallen, denn ich will mitten durch euch dahinschreiten, spricht der Herr. Wehe denen, die den Tag des Herrn herbeiwünschen. Was soll euch der Tag des Herrn? Er wird Finsternis sein und nicht Licht, wie wenn jemand vor dem Löwen flieht und ihm ein Bär begegnet. Und wenn er heimkommt und sich mit der Hand an die Wand lehnt, so beißt ihn eine Schlange. Wird nicht der Tag des Herrn Finsternis sein und nicht Licht, Dunkelheit und nicht Glanz? Ich musste hier an dem Punkt nochmal so richtig überdenken, okay, die Leute, die haben das irgendwie noch nicht so richtig geschnallt. Sie leben weiter in ihrem Leben und denen geht es ja gut. Denen geht es ja gut. Die haben ja gar keine Bedrückung, gar keine Not. Wir hatten gehört, das kommt dann gleich nochmal kurz, es gab sogar einen Kriegszug, es wurden wieder Gebiete erobert. Also es gibt eigentlich ganz offensichtlich erstmal für die Leute hier gar keinen Grund zur Besorgnis. Die denken, dass sie rechtschaffen sind und dass sie schon irgendwie auf dem richtigen Weg sind, weil denen geht es ja erstmal ganz gut. Und mir ist so nochmal bewusst geworden, mein Geschichtslehrer damals, mein Tutor, hat immer gesagt, Geschichte ist deswegen wichtig, dass man sich damit auseinandersetzt, weil man immer wieder sieht, dass das, was passiert ist, sich immer wiederholen wird. Und deswegen soll man lernen für die Zukunft. Die haben es ja offensichtlich nie gemacht, aber ein was definitiv wahr ist, auf jede Blütezeit folgt immer wieder eine Zeit der Betrübnis. Wenn wir in unsere deutsche Geschichte zurückdenken, sehen wir es genauso. 20er Jahre Blütezeit, dann kam noch ein Weltkrieg, auch vor dem Ersten Weltkrieg. Zurzeit erleben wir eine ziemliche Blütezeit. Und denen ging es ja genauso. Die hatten diese Blütezeit und da war natürlich kein Gedanke daran, dass es irgendwann mal sich das ändern sollte und dass es denen schlecht gehen sollte oder irgendwas. Aber Gott sagt es ja ganz klar. Ne, das Gericht wird kommen und dann wird aus Lebenslust wird Trauer. Und aus Jubel und Heiterkeit und Ausgelassenheit wird dann Wehklage. Und ich sehe hier ganz klar, die Leute, die haben es überhaupt noch nie verstanden. Das ist überhaupt nie angekommen. Und daher nochmal so bemerkenswert, ne? Amos weint über dieses Volk, Wehklage vor dem Volk. Die haben es überhaupt nie verstanden, welches Unheil sie da reinrennen. Und ja, die freuen sich darauf, dass er kommt. Die haben nicht verstanden, dass es hier nicht darum geht, dass Jesus in seiner Pracht, oder Gott vielmehr, Jesus ist da ja noch nicht geboren worden, aber Gott in seiner Pracht zurückkommt und siegen wird. Das war das, was die gedacht haben. Vielleicht haben sie gedacht, der richtet hier alle unsere Völker rundherum hin und die kriegen ihre gerechte Strafe, so wie es ja auch angekündigt wurde in Amos. Nee, die haben überhaupt nicht den Ernst der Lage begriffen, dass es hier um sie selber geht und dass da ein Richter kommt, ein Vollstrecker, und wo Trauer sein wird und wo Tod sein wird. Ja, aber wir dürfen uns freuen, weil wenn Gott wiederkommt, dann hat er uns zugesagt, und das lesen wir hier ganz klar in der Offenbarung, dass da Licht sein wird und dass da Glanz sein wird und dass da Freude sein wird, zumindest für uns. Vers 21. Ich hasse, ja, ich verachte eure Feste und mag eure Festversammlungen nicht riechen. Wenn ihr mir auch euer Brandopfer und Speisopfer darbringt, so habe ich doch kein Wohlgefallen daran und das Dankopfer von euren Mastkälbern schaue ich gar nicht an. Tue nur hinweg von mir den Lärm deiner Lieder und dein Harfenspiel mag ich auch nicht hören. Es soll aber das Recht einherfluten wie Wasser und die Gerechtigkeit wie ein unbesiegbarer Strom. Auch hier sehen wir es nochmal so deutlich, dieses religiöse Leben. Das war ja nicht so, dass sie komplett Gott gestrichen haben. Die haben weiter ihre Riten, das, was halt auch so in Mose steht, ne, wie sie opfern sollen und so weiter. Das haben sie ja alles befolgt. Die haben schon ihr Opfer gebracht und so. Aber das Opfer nimmt Gott überhaupt nie an, weil das Herz nie das Richtige dahinter ist. Und ich fand das für heute uns auch so passend, weil man sieht das so oft und wir müssen uns da selbst immer wieder prüfen. Bin ich noch mit Leidenschaft dabei und mit dem Herzen oder ist das vielmehr so ein frommer Ritus, was ich so oft erlebe, auch gerade wenn man in die Kirchen schaut, ich finde das so traurig, weil es für viele einfach so eine religiöse Sache ist. Ne? Es gehört halt irgendwie zum Alltag dazu. Man hat so sein Tischgebet und man hat so seinen Sonntagsgottesdienst und daraus lebt man und sagt, ja, das reicht schon. Ne? Die Allesgewissheit ist mein. Ich denke doch, dass es Gott gibt und so. Nee, das reicht nie. Ja, das reicht kein religiöses Leben. Wenn man nie mit dem Herzen bei der Sache ist und wenn man nie mit dem Herzen bei Gott ist, dann ist das wertlos. Und die Leute hier, die sind lauwarm. Wenn wir jetzt nochmal, wir müssen nochmal springen, in Offenbarung 3, da steht es auch nochmal so passend. In 3 Vers 14, wo es um die Gemeinde von Laodicea geht, da steht hier: Und dem Engel der Gemeinde von Laodicea schreibe, das sagt der Amen, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Ursprung der Schöpfung Gottes. Ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch heiß bist. Ach, dass du kalt oder heiß wärst. So aber, weil du lau bist und weder kalt noch heiß, werde ich dich ausspeien aus meinem Mund. Denn du sprichst, ich bin reich und habe Überfluss und mir mangelt es an nichts. Und du erkennst nicht, dass du elend und erbärmlich bist, arm, blind und entblößt. Ich rate dir, von mir Gold zu kaufen, das im Feuer geläutert ist, damit du reich wirst und weiße Kleider, damit du dich bekleidest und die Schande deiner Blöße nicht offenbar wird, und salbe deine Augen mit Augensalbe, damit du sehen kannst. Das trifft auch das Volk Israel gerade zu und wir sehen das auch heute, wie gesagt, dieses Lauwarmsein. Aber da in dem Fall ist Gott ganz klar, es gibt nur heiß oder kalt, es gibt schwarz oder weiß. Alles, was dazwischen ist, ist schrecklicher als kalt. Lesen wir Vers 25. Habt ihr etwa mir während der 40 Jahre in der Wüste Schlachtopfer und Speiseopfer dargebracht? Ihr vom Haus Israel? Ihr habt die Hütten eures Moloch und den Kaiwan, eure Götzenbilder getragen, das Steinbild eurer Götter, die ihr euch gemacht habt. Und ich will euch bis über Damaskus hinaus in die Gefangenschaft wegführen, spricht der Herr. Gott der Herrscher ist sein Name. Ich hatte es angekündigt, wir müssen viel hin und her springen. Wir sind nochmal im 3. Mose, und zwar Vers 20. 3. Mose, Kapitel 20, sorry, Vers 2. Sage zu den Kindern Israels, wer von den Kindern Israels oder den Fremdlingen, die in Israel wohnen, eines von seinen Kindern dem Moloch gibt, der soll unbedingt getötet werden. Das Volk des Landes soll ihn steinigen. Und ich will mein Angesicht gegen einen solchen Menschen setzen und ihn ausrotten mitten aus seinem Volk, weil er dem Moloch eines von seinen Kindern gegeben und mein Heiligtum verunreinigt hat und meinen heiligen Namen entheiligt hat. wenn das Volk des Landes absichtlich seine Augen davor verschließt, dass ein solcher Mensch eines von seinen Kindern dem Moloch gegeben hat, so dass er ihn nicht tötet, so werde ich mein Angesicht gegen jenen Menschen und gegen seine Familien richten und ihn und alle, die ihm nachhurten, um mit dem Moloch Hurerei zu treiben, aus der Mitte ihres Volkes auszurotten. Also das war eine krasse Sache mit dem Moloch. Die haben hier ihre Kinder geopfert, diesen Götzen. Das war was, was die Nachbarvölker auch taten. Ja, und wie Gott gesagt hat, nehmt euch in Acht, übernehmt nicht diese Gebräuche dieser Nachbarvölker. Er hat es mehrmals deutlich gesagt, wie wir es jetzt gerade gelesen haben. Und sie haben es trotzdem gemacht und haben auch teilweise ihre Kinder geopfert. Diesen Moloch und dem Kaiwan, war auch so eine Gottheit. Und bei diesem Moloch ist noch spannend, die haben da auch Himmelskörper angebetet. Also die haben zum Beispiel den Saturn angebetet. Und ist das nicht auch was heute noch so passend ist? Wenn ich mir die Horoskope angucke, die Sterne, die sagen uns alles. Oder die ganze Astronomie. Ja, da guckt man sich mal an, was so irgendwo im Weltall da rumschwirrt. Und da ziehen wir unsere Erkenntnis her. Die Leute versuchen so viel irgendwie zur Erkenntnis zu kommen. Und das sind solche Scharlatane. Also ich denke trotzdem, das kann benutzt werden von der anderen Seite, nicht von Gott. Aber wie viele Leute vertrauen darauf, auch heute noch? Also diese ganzen Sachen, die scheinbar so alt sind, ich denke mal nicht, dass zumindest in unseren Breitengraden Leute Kinder opfern für eine Gottheit, aber trotzdem sieht man, dass es doch alles so brandaktuell ist und nie irgendwelche alten, verstaubten Sachen, die sich jetzt nur auf das Volk Israel beziehen. Ja, diese Verehrung von Sternen und sowas. Ja, und dann ist nochmal diese Ankündigung, wir haben es vorher schon gesehen, die Assyrer werden kommen, weit über Damaskus hinaus, werden sie die in die Gefangenschaft vertreiben und mitnehmen, das Volk Israel. Damaskus war die Hauptstadt von Syrien dazumal, wie auch heute, und wurde sozusagen auch erobert. Und Israel wird dann in die Verbannung getrieben. Wir lesen mal noch fix Kapitel 6. Vers 1. Wehe den Sorglosen in Zion und den Sicheren auf dem Berg von Samaria, den Vornehmsten des Ersten der Völker, zu denen das Haus Israel kommt. Geht hinüber nach Kalne und seht es euch an und kommt von dort nach Hamat, der großen Stadt, steigt auch hinab nach dem Gat der Philister. Seid ihr besser als diese Königreiche oder ist ihr Gebiet größer als euer Gebiet? Ich sehe hier in diesen zwei Versen so eine Selbstgefälligkeit, vor der wir uns in Acht nehmen sollen. Und ja, ich denke, das ist was wahrscheinlich dem Volk Israel auch schnell so gegangen ist. Wir sehen das ja auch im Buch Amos. Wenn man schaut auf die anderen Völker, die haben die Strafe verdient, die sind viel schlechter als wir, die sind viel schlimmer. Ja, die sollen gestraft werden und das ist gerecht so. Und ich habe es schon so oft Leuten gesagt, weil ich das so wichtig finde, dass man das erkennt, dass der Teufel echt im Vergleichen liegt. Nicht der Teufel selbst vielleicht, aber dass das eine echt ungute Sache ist, die uns total schadet, wenn man immer wieder vergleicht und immer wieder auf andere schaut und sich mit denen vergleicht, ob man besser oder schlechter ist. Weil entweder du wirst stolz, weil du merkst, du bist besser, du bist schneller, du bist reicher, du bist schöner, was auch immer. Oder du kriegst so eine falsche Demut, so eine falsche Bescheidenheit, so, ach, ich bin gar nichts. Dass man sich so klein macht. Und das, was eigentlich auch eben gegeben ist, diese Einzigartigkeit, wo jeder von euch was ganz Spezielles bekommen hat, dass man das so total verleugnet. Also ich finde, diese zwei Extreme gibt's. Und das kommt aus dem Vergleichen. Und ich muss mich selber davor in Acht nehmen, weil es geht so schnell im Alltag, dass man irgendwie anfängt zu vergleichen, wie hat denn der das jetzt gemacht, vielleicht sollte ich das auch so machen und so. Nee, du bist einzigartig, du musst dich nicht vergleichen mit anderen. Ja. Und und ich denke deswegen, ja, das Volk Israel, das wägt sich hier in Sicherheit. Ne? Die anderen Völker sind viel schlimmer als wir. Die kennen dich ja nicht mal, Gott. Die opfern dir auch nie. Aber darum geht es ja nie. Vers 3, ihr meint, ihr könntet den Tag des Unheils hinausschieben und bringt doch den Thron der Gewalttat immer näher. Sie liegen auf Elfenbeinern in Betten und strecken sich auf ihren Ruhelagern aus und verzehren Fettschafe von der Herde weg und Kälber frisch aus dem Maststall. Sie fantasieren auf der Harfe und erfinden Musikinstrumente wie David. Sie trinken Wein aus Schalen und salben sich mit den besten Ölen. Aber um den Schaden Josefs kümmern sie sich nicht. Darum sollen sie nun an der Spitze der Weggeführten in die Gefangenschaft wandern und das Jauchzen der Schlemmer wird verstummen. Gott der Herr hat bei sich selbst geschworen und das ist der Ausspruch des Herrn, des Gottes der Herrscharen. Ich verabscheue den Hochmut Jakobs und hasse seine Paläste, darum gebe ich die Stadt preis samt allem, was darin ist. Eine Sache will ich hier an der Stelle nochmal wirklich betonen. Es geht nicht darum, dass es dem Volk Israel gut geht. Es geht nicht darum, dass sie sogar einen Überfluss haben. Es geht also nicht darum, dass wir hier in Deutschland uns dafür schämen müssen oder uns ja, sagen müssen, ah, das ist aber blöd, ne? Uns geht es hier so gut und so. Darum geht es Gott überhaupt nie, dass wir verurteilt, weil sie viel haben. Sondern die Frage ist, wie ist meine Einstellung dazu? Und hänge ich mein Herz beispielsweise an den Besitz? Ja? Und wollen wir immer mehr und immer mehr? Also hat uns so eine Habgier beschlichen, weil wir immer größere Sachen wollen, immer bessere Sachen. Sind wir bereit zu teilen und vielleicht notfalls auch alle Sicherheiten aufzugeben stattdessen? Oder sind wir für das, was wir haben, halt auch wirklich dankbar und demütig und wissen, dass wir das nie aus uns selbst gemacht haben, dass wir uns nie ausgesucht haben, dass wir hier geboren sind oder irgendwas? Und ich denke, darum geht es Gott, um diese Einstellung dazu. Und die Leute hier, das Volk Israel zu der Zeit, das war eben das alles nie. Das war weder dankbar, noch demütig, noch zufrieden mit dem, was sie hatten. Und sie haben ihr Herz an ihren Besitz gehangen, haben sich über ihren Wohlstand definiert. Und ja, wir sollen demütig sein und bereit sein zu teilen und sollen unser Herz nie an unserem Besitz hängen. Und es geht doch sehr schnell. Gut, Vers 9. Und es wird geschehen, wenn 10 Männer in einem Haus übrig bleiben, so sollen sie sterben. Und heben dann seine Angehörigen und seinen Leichenverbrenner den Toten auf, um die Gebeine aus dem Haus zu schaffen? Und fragt er den drinnen im Haus, ist noch jemand bei dir? So wird er antworten, niemand mehr. Dann wird er sagen, still, denn der Name des Herrn soll nicht erwähnt werden. Ich habe mich am Anfang kurz gefragt, hey, aber das ist doch jetzt total der Gegensatz zu Kapitel 5, Vers 3, wo hier steht, denn so spricht Gott der Herr, die Stadt, die 1000 Mann stellt, wird nur 100 übrig behalten und die, welche 100 stellt, wird nur 10 übrig behalten für das Haus Israel. Also es bleiben noch welche übrig. Es klingt so, als würden jetzt alle dahin gerafft, alle dahin gegeben. Meiner Auffassung nach, es steht jetzt hier nicht explizit da, aber das ist mein Gedanke dazu, bevor ich das sage, zur Erklärung, das ist sonst unlogisch, gehen wir nochmal in Jesaja. Das letzte Mal, dass wir jetzt hier so rumspringen. Jesaja 14. Da finde ich eine Erklärung dafür, die mir zumindest gereicht hat, um das zu verstehen. Vers 21 in Kapitel 14. Denn da steht, richte eine Schlachtbank her für seine Söhne und der Missetat ihrer Väter willen, damit sie nicht wieder aufkommen und die Erde in Besitz nehmen und den Erdkreis voller Städte machen. Ich denke, es geht hier Gott darum, dass er eine neue Generation schafft, dass er eine unvorbelastete neue Generation möchte, die nie noch unter diesem Eindruck von dieser ganzen Sünde, von dieser ganzen Schuld lebt und die das alles noch mitgemacht und miterlebt hat, sondern dass Gott was Neues machen wird und dass da das Alte weg muss. Und sie ihre Chance haben zur Umkehr, das haben wir deutlich gesehen, aber wenn sie das nie wollen, dann werden sie ja, wie es hier steht, knallhart, so ist das, eben ausgerottet. Und ich denke, wie ich es vorhin schon gesagt habe, dass die wirklich, und das sind einige, zu Gott auch umkehren und diese Chance nutzen, dass die bestehen bleiben und dass auf den ihren Grundfesten und auf denen Nachkommen das Volk dann wieder neu aufgebaut wird, sodass nichts mehr da ist von dem, was vorher gewesen ist und wirklich Gott da gnadenlos ausradiert. Und beeindruckend ist doch zu sehen, hey, welche Furcht wird das hinterlassen? Die Leute, die sagen, die normalerweise, ne, dann freuen sich, wenn man mit Gott in Gemeinschaft ist. Und sie freuen sich ja jetzt hier noch, dass er wiederkommt. Freuen sich, wenn er in seinem Glanz und Licht wiederkommt, wie es hier steht. Wenn Gott dann wiedergekommen ist, dann wird Furcht vor ihm sein. Der Name des Herrn soll nicht erwähnt werden. So großes Furcht wird sein, wegen dem Leid, was da hinterlassen wurde. Wenn wir Vers 11 jetzt lesen, denn siehe, der Herr wird Befehl geben, dass das große Haus in Trümmer geschlagen wird und das kleine Haus in Stücke. Können Rosse auf Felsen rennen oder kann man mit Rindern darauf pflügen, dass ihr das Recht in Gift verwandelt habt und die Frucht der Gerechtigkeit in Wermut und dass ihr euch über Nichtiges freut und sagt, haben wir nicht mit eigener Kraft uns Macht verschafft? Doch siehe, ich erwecke ein Volk gegen euch, ihr vom Haus Israel, spricht der Herr, der Gott der Herrscher, das euch bedrängen wird vom Zugang nach Hamat bis zum Bach der Arava. dieses Bild, was er bringt, mit diesen Rossen, die auf Felsen rennen, Rindern, die Felsen pflügen, das soll dafür stehen, wie verdreht und wie verquer diese Rechtsausübung geworden ist von dem Volk Israel. Und achso, und was wir nochmal sehen, das hatte ich vorhin kurz angedeutet, im Vers 13 sehen wir nochmal diesen Satz, und dass ihr euch über Nichtiges freut und sagt, haben wir nicht mit eigener Kraft uns Macht verschafft? Das ist das, was halt zu der Zeit gegeben war. Ich hatte es gesagt, ne, unter König Jerobeam hat das Reich Israel nochmal wirklich Kriegszüge geführt, die erfolgreich waren. Wir haben die alten Grenzen wiederhergestellt, haben noch zwei Gebiete von Syrien zurückerobert, sodass wirklich so die alten Grenzen wieder bestanden haben. Und spannend fand ich, dass dann hier nochmal so deutlich stand, dass das zwei Städte waren vor allen Dingen. Da muss ich doch schmunzeln, die zum einen den Namen Lodabar haben. Lodabar heißt so viel wie nichts. Und Karnajim, das heißt so viel wie Hörner. Wenn ich allein nur dieses Lodabar nehme, das bedeutet nichts. Die haben sich gerühmt für nichts, dass sie diese Stadt erobert haben. Klar haben sie sich gerühmt, dass sie dort diese Stadt zurückerobert haben. Aber das zeigt doch, dass das alles nichtig ist. Die haben sich selbst und diese darüber gerühmt. Ne? Gott hat gesagt, als sie mit Josua in das verheißene Land eingezogen sind, dass sie ja nicht sich selbst rühmen sollen, sondern dass sie sich bewusst machen sollen, dass aus Gott heraus die Kraft kommt, dieses Land einzunehmen, dass es nie an ihnen liegt. Und dass sie, wenn man das Buch Josua liebt, was ich sehr liebe, wenn man das liest, das wird verbrückt, wenn man das Buch Josua liest, das ich wirklich toll finde, da sieht man das ganz deutlich, dass da so scheinbar ausweglose Schlachten gewonnen wurden und es dann wieder Situationen gab, wo sich das Volk auf sich verlassen hat und gescheitert ist. Ja, und sie rühmen sich hier für nichts. Und dieser große Gewinn, den sie da hatten, der wird auch auf nichts hinauslaufen, denn dann kommt das Volk der Assyrer, wie es hier steht im Vers 14, ich erwecke ein Volk gegen euch, ihr vom Haus Israel. Das Volk der Assyrer wird kommen und wird sowieso alles einnehmen und dann ist das sowieso nichtig, was sie dort erobert haben, das wird dann keine Rolle mehr spielen. Und von den Städten Hamat bis zu Araba, das sind wirklich so diese Grenzen, in denen dieses Nordreich Israel ist. Also das ganze Reich wird eingenommen werden. Und eine letzte Sache ist mir nochmal so deutlich geworden bei diesen Versen. Da habe ich so dran denken müssen, wie unser Tutor damals in der 12. Klasse zum Abschied jeden aus seiner Tutorengruppe ein Vers mitgegeben hat, so als Lebensweisheit für die Zukunft. Das sollte so ein bisschen widerspiegeln, wie derjenige war und was er ihm wünscht, was er ihm so mitgibt. Und mir hat er da aufgeschrieben, Bescheidenheit ist eine Zier, doch weiter, ... kommst du ohne ihr. Ich wusste das damals nie, was das heißt, weil ich habe es noch nie gehört gehabt. Bescheidenheit ist eine Zier, doch weiter, kommst du ohne ihr. Ich musste darüber nachdenken und habe für mich dann doch entschlossen, nee, ich bleibe lieber dann, wenn das denn so ist, bescheiden und rühme mich nie meiner Weisheit, meiner Kraft, meiner was auch immer. Und ja, ich denke, Bescheidenheit und Demut, das wächst aus Erkenntnis. Aus Erkenntnis, dass wir selbst ohne Gott nichts sind. Hat irgendjemand von uns sich ja selbst in diese Welt gesetzt? Hat irgendjemand von uns dafür gesorgt, dass er so schlau ist? So schön ist, so geschickte Hände hat im Umgang mit irgendwas. Nee, ich denke nie, das ist alles, was nie von uns kommt. Und aus der Erkenntnis heraus sollte Demut wachsen und nie, wie man es oft sieht. Ne? Heute geht es darum, du bist wer, du bist was, wenn du gebildet bist, wenn du viel Geld hast, wenn du schön bist, wenn du witzig bist, wenn du reich bist. Dann bist du geliebt in der heutigen Welt. Und deswegen streben so viele Menschen danach. Und ich muss mich selber auch immer wieder dabei, ja, muss selber wieder immer wieder in mich gehen, ob man sich dann mit gewissen Dingen immer wieder selbst lobt. Also ich sage, ja, das war gut, das war stark, Markus, war echt gut, hast du gut hingekriegt. Oder ob man Gott die Ehre dafür gibt und sich bewusst macht, dass aus uns heraus nichts ist, sondern dass von Gott kommt. Ja, von daher, wenn man das jetzt nochmal zusammenfassen würde, also ich finde echt das Wichtigste, so dieser eine Satz, such Gott von ganzem Herzen und dann wird er sich finden lassen. Das ist das, was für heute so, finde ich, das Wichtigste ist. Und mach das jeden Tag zu deinem Inhalt, jeden Tag zu deinem Lebensinhalt und zu deiner Lebensaufgabe, Gott zu suchen von ganzem Herzen. Und achte auf dein Herz, dass du nicht stolz wirst, sondern demütig bleibst. Und du bewusst bist, dass das, was du bist und das, was dich ausmacht, dass das nie aus deiner eigenen Macht und aus deiner eigenen Kraft geworden ist, sondern dass das ein Geschenk ist. Genau. Ja, Vater, ich danke dir ganz sehr, dass du uns immer wieder die Augen öffnest und uns überführst, wo wir stolz werden und wo wir uns auf uns selbst verlassen, wo wir denken, dass wir alles können, dass wir hier die Bäume rausreißen können, ja, dass wir wer sind, dass wir was haben. Ich danke dir, dass du uns immer wieder überführst und uns vor Augen hältst, hey, es kommt nicht aus uns heraus. Und dass es auch manchmal gut tut, wenn man ja einfach auf die Schnauze fällt, weil man aus eigener Kraft irgendwo hingerannt ist und sich gedacht hat, das kriegt man schon alles hin. Ja, und ich will dir einfach danken für diese Zusage, die heute so deutlich geworden ist, nochmal auch in diesen Versen immer wiederholt wird, Herr, dass es darum geht, dich zu suchen. Und dass, wenn wir dich suchen von ganzem Herzen, dass deine Zusage gilt, Herr, dass du dich wirklich finden lassen wirst und dass du Erkenntnis schenken wirst und dass du, ja, Überführung schenken wirst und dass du Weisheit schenken wirst, Herr, dass, ja, dass wenn wir suchen, dass wir was finden werden und dass da was ist. Und ja, ich bitte dich echt, dass das unser Leben prägt, dass das unseren Alltag echt bestimmt, dass wir uns aufmachen zu suchen und dass wir das nie vergessen, dass wir abhängig sind von dir, Herr, dass wir dich brauchen. Und ja, ich danke dir dafür, dass du uns echt einfach so weit gebracht hast, dass wir das sehen konnten, ja, dass wir aus uns selbst daraus es nie auf die Reihe kriegen, dass wir nie zu einem glücklichen, zufriedenen, wirklich zufriedenen Leben finden können, Herr, sondern dass wir dich dafür brauchen. Und ich danke dir, dass du ein gnädiger Gott bist, der sich auch finden lässt, wenn man weit, weit weg von dir ist, Herr, und dass es da immer wieder eine Möglichkeit und eine Chance zur Umkehr gibt, Herr, wie bei Amos hier, dass du immer wieder echt einfach diese Gnade walten lässt und sagst, hey, ich habe alles Recht dazu und ja, könnte richten, aber ich lasse Gnade vor Recht ergehen. Hab Dank dafür. Ja, Amen. Genau, einfach auf Stopp.